Sprengsätze, gezielte Morde, Bombenanschläge. Seit den Morden des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds ist nur zu deutlich geworden, es gibt ihn, rechten Terror in Deutschland. Und besonders aktiv ist er in Bayern. 5 rassistische Morde und einen Anschlag verübte der NSU in Bayern. Die Anschläge des rechten Terrornetzwerks reihen sich ein in eine lange Serie rechtsterroristischer Aktivitäten, die bis heute andauert. Aber welche Kontinuität hat Rechtsterrorismus in Bayern überhaupt?
Ja, eine 100-jährige, wenn man dran denkt. 1919 wird Kurt Eisner erschossen in München von Menschen aus dem Umfeld des geheimen Zirkels Thule-Gesellschaft geprägt waren. 1922 ermordet ein Mitglied der Organisation Konsul, also eines rechten Untergrundnetzwerks mit mindestens 5000 Mitgliedern, den deutschen Außenminister Walter Rathenau. Das sind frühe Taten, die auf die Definitionen des Rechtsterrorismus passen würden.
Das sagt der Journalist Robert Andreasch und erinnert an den Mord von Graf Arcovalley an Kurt Eisner, dem linken ersten Ministerpräsidenten Bayerns. Andreasch ist langjähriger Beobachter der extremen Rechten und Experte in Sachen Rechtsterrorismus. Aber was ist das genau, Rechtsterrorismus? Und wie unterscheidet er sich von gewöhnlichen Attacken durch Neonazis und die extreme Rechte?
Also im Unterschied zur normalen Kriminalität gewissermaßen sagen die Definitionen von Terrorismus, es muss eine Wirkung auf Dritte geben. Also Terrorismus hat eine Wirkung natürlich auf die unmittelbar Betroffenen, aber es gibt auch eine beispielsweise einschüchternde Wirkung auf Dritte. Also das Verbreiten von Angst und Schrecken wäre eine Hauptcharakteristika von Terrorismus. In den Definitionen gibt es noch zusätzliche Geschichten, beispielsweise das Betonen, dass die Tat einen gewissen Botschaftscharakter hat, also dass eine politische, ideologische, religiöse Botschaft mit einer terroristischen Tat, militanten Tat transportiert wird, entweder aus der Tat selber hervorgeht oder dass der Blick gewissermaßen durch eine militante terroristische Aktion auf ein politisches Thema gelenkt würde.
Auch eine bewusste, planmäßige, speziell bewaffnete und sehr konspirative Tatausübung wird oft angeführt, um Terrorismus zu kennzeichnen. Es ist nicht einfach, die Trennlinie zu ziehen zu Brandanschlägen von Neonazis, die auch Angst und Schrecken verbreiten, meint Robert Andreasch.
Das könnte man fast Terror nennen, dass Neonazis die Gesellschaft terrorisieren. Aber aus analytischen Gründen ist es vielleicht schon sinnvoll, nicht alles, was Neonazis machen, unter dem Begriff des Rechtsterrors zu packen, sondern sich schon an Definitionen zu orientieren. Schwierig wird es, wenn man beispielsweise den Brandanschlag von Josef Salla in Schwandorf anschaut. Noch vor der Wiedervereinigung 4 Tote, und zwar 4 Tote durch Anzünden von Kartons im Hausflur. Das würde nach allen Definitionen staatlicherseits Wissenschaftssicherheitsbehörden nicht unter Terrorismus fallen. Aber die Opfer können nichts dafür, dass sie nicht durch eine komplexere Form der Bewaffnung, Sprengsatz beispielsweise, ums Leben kamen, sondern durchs Anzünden von Kartons, durch eine Neonazi, eine zweifellos terroristische Tat. Also da merkt man, dass da definitorisch einiges im Argen liegt, und das war halt über Jahre hinweg ein Begriff der Sicherheitsbehörden, und das merkt man der Diskussion noch ein bisschen an.
Es gibt aber auch richtige Strategieheftchen für Rechtsterroristen. Werwolf, Winke für Jagdeinheiten eines SSlers ist auch heute noch bestellbar.
Schon am Ende, als die Wehrmacht noch gar nicht kapituliert hatte, am Ende des Zweiten Weltkriegs, sind sogenannte Werwolf-Verbände der SS und Wehrmacht ausgeschwärmt und haben Antifaschistinnen und Demokratinnen noch aufgehängt und ermordet. Und dann, in der jungen Bundesrepublik, ist es gleich weitergegangen. Wenn man beispielsweise an die 2 Bombenanschläge hier in Nürnberg denkt, auf die Spruchkammer, mit der NS-Unrecht aufgearbeitet werden sollte, und auf den Landgerichtspräsidenten Camille Sachs. Ja, diese Bombenanschläge, die es vor allem in Baden-Württemberg und Bayern eben gab, haben ja mit zu diesem Riesenmisserfolg der sogenannten Spruchkammern beigetragen.
Rechtsterrorismus gab es in der BRD in allen Bundesländern und auch in der DDR. Doch es scheint so, als wären die Bedingungen dafür in Bayern besonders günstig.
Und tatsächlich gibt es einen gewissen Unterschied. Also rechtsterroristische Gruppen sind oft aufgeflogen in Westdeutschland, bevor sie ihre Taten begehen konnten. Glücklicherweise in den meisten Bundesländern, und mir kommt es auch so vor, als ob Bayern das Bundesland ist, wo Rechtsterrorismus gewissermaßen erfolgreich, also blutig erfolgreich, schlimm, katastrophal tatsächlich zur Umsetzung kam. In den 60er Jahren die Burschenschafter aus Erlangen, die nach Südtirol fahren und Sprengsätze an Strommasten anbringen. Du hast dann die lange Geschichte der Wehrsportgruppen, ja nicht nur der Wehrsportgruppe Hoffmann. Du hast das Kommando Omega der volkssozialistischen Bewegung Partei der Arbeit, die zu einem Bankrauben starten. Du hast die konspirative Wohnung der sogenannten Hep-Kexel-Gruppe aus dem Rhein-Main-Gebiet hier in Nürnberg. Jedes Jahr hast du rechtsterroristische Anschläge, am schlimmsten natürlich in Bayern. Oktoberfest-Attentat, 26. September 1980, aber auch den Anschlag auf American Forces Network, auf eine Pfaffenhofener Firma. Also es gibt die ganze Zeit Sachen, auch Sachen, die in Vergessenheit geraten sind. Wer erinnert sich noch an den Anschlag auf den Italicus-Zug von Rom nach München 1974 mit über einem Dutzend Toten? Wer denkt an die Attentate der Gruppe Ludwig, unter anderem in München, Schillerstraße, Januar 1984? Also du hast eine ständige Serie. Das Grundproblem ist, dass immer gesagt wurde, ja, bedauerlicher Einzelfall. Also eigentlich gibt es keinen Rechtsterror, eigentlich ist alles sicher und im Griff. Es gibt dann ständig rechtsterroristische Attentate, aber die werden zu singularen Ereignissen umgedeutet von sogenannten Verrückten. Also nicht mein Wording. Also die werden entpolitisiert, da werden die Täter, das sind fast immer Männer gewesen, pathologisiert. Und das wird eben nicht erkannt als logische Folge der rechten Ideologie und Strategie.
Die Ignoranz vor allem bayerischer Behörden, dazu kommen wir später noch. Doch vorher werfen wir einen Blick auf das Oktoberfest-Attentat.
Es war der schwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Am 26. September 1980 detonierte am Eingang des Münchner Oktoberfests eine Bombe. 13 Menschen starben. 211 wurden zum Teil schwer verletzt. 3 Monate später wurde in Erlangen Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke erschossen. Nach Ansicht der Ermittlungsbehörden waren in beiden Fällen Einzeltäter am Werk. Doch die Spuren weisen zur rechtsterroristischen Wehrsportgruppe Hoffmann.
Vorsitzender, wann wollen Sie über die Erlanger Sache sprechen? Hoffmann, zunächst möchte ich mich allgemein zur Judenfrage äußern.
Das sagte Karl-Heinz Hoffmann, Gründer der extrem rechten Wehrsportgruppe Hoffmann, vor Gericht 1984. Die Erlanger Sache, wie es der Vorsitzende Richter nannte, das ist der Doppelmord an Schlomo Levin, ehemaliger Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Sie wurden am 19. Dezember 1980 in ihrer Erlanger Wohnung erschossen. Eine Brille und Patronenhülsen blieben am Tatort des Doppelmordes zurück. Die Spuren führen zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Die Brille ließ sich leicht zuordnen. Sie gehörte Franziska Birkmann, Freundin von Karl-Heinz Hoffmann.
Die Wehrsportgruppe Hoffmann war die zentrale rechtsextreme Organisation in den 70er Jahren. Diese Gruppe war extrem gewaltbereit, gewalttätig auch und hat auch äußerst viele internationale Kontakte unterhalten. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hatte den Anspruch, gegen Feinde aus ihrer Sicht im Inneren vorzugehen, das heißt also Friedensbewegung, sogenannte linke Gruppen, aus ihrer Sicht natürlich. Also sie hat sich als Speerspitze verstanden, also eine Art Elite, die kämpfen möchte gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Das sagt Tobias von Heimann, Journalist und Experte in Sachen Wehrsportgruppe. Schlomo Levin war Verleger und trieb gerade die Gründung einer neuen jüdischen Gemeinde in Erlangen voran. Schlomo Levin hatte öffentlich vor der deutschen Neonazi-Szene und der Gefährlichkeit Hoffmanns gewarnt. 1968 veranstaltete der Patriot sein erstes öffentlich bekannt gewordenes Spektakel. Zu Fasching tummelten sich in einem Nürnberger Café Männer in SS-Uniformen und Frauen in BDM-Kleidern, vor einer Tonbandgeräuschkulisse aus Granatengeheul und MG-Geknatter. 1973 begann Hoffmann mit dem Aufbau seiner Wehrsportgruppe, kurz WSG. Bis zu ihrem Verbot durch das Bundesinnenministerium Anfang 1980 rückten der Chef und seine Truppe in Uniform mit Totenkopf, Stahlhelm, zugelöteten Maschinengewehren und Militärfahrzeugen zu wöchentlichen Manöverübungen im freien Gelände aus. In Hoffmanns Stützpunkten, Schloss Almushof bei Nürnberg, ab 1978 dann das Schloss Ermreuth bei Erlangen und auf seinem Privatgrundstück in Heroldsberg, sammelten sich allerlei Kriegsgerät, einschließlich eines Panzerspähwagens, an.
Die Wehrsportgruppe Hoffmann war die zentrale rechtsextreme Organisation, in der sich sämtliche westeuropäischen, aber vor allem auch westdeutschen Neonazi-Gruppen ausgebildet haben. Paramilitärische Übungen, Angriffe auf politische Gegner waren an der Tagesordnung.
Der Chef unterhielt enge Kontakte zur Neonazi-Szene im In- und Ausland und bot seine Söldner rassistischen Regimen an. Anfang der 1980er Jahre, als der Terror von rechts neue Dimensionen annahm, bombten sich Einzeltäter aus Hoffmanns Truppe in die Annalen der Geschichtsschreibung. Der bekannteste ist Gundolf Köhler. Mit einem Sprengsatz tötete er am 26. September 1980 12 BesucherInnen des Münchner Oktoberfestes und sich selbst. 210 Menschen wurden verletzt. Unmittelbar nach der Explosion standen für den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Strauß die Verantwortlichen fest. Die Linken, der Geheimdienst der DDR und sogar der KGB. Trotz aller Widersprüche urteilte letztlich die Justiz, der Tübinger Student Köhler aus dem Umfeld von Hoffmanns WSG sei Alleintäter gewesen.
Das ist einfach so, dass die Ermittlungen von allem Anfang an ganz erhebliche Spuren erbracht haben, die besagt haben, dass es hier nicht um die Tat eines Einzelnen gegangen ist.
Das sagt der Journalist Ulrich Schussi. Er recherchiert seit nun schon Jahrzehnten zu den wahren Hintergründen des Oktoberfestattentats und lässt nicht locker.
Es gibt sogar eine Zeugin, die die Zündung der Bombe beobachtet hat. Der Detonation ging eine sekundenlange gleißend helle Stichflamme, noch keine Explosion, voraus. In dieser Stichflamme hat diese Frau zwei Männer an dieser Plastiktüte, die die Bombe beinhaltete, hantieren sehen. Dem einen gelang es, davon zu rennen.
Nach und nach behaupteten auch andere WSG-Soldaten, in München dabei gewesen zu sein. Als Mittäter outete sich Stefan Wagner, bevor er sich eine Ladung Schrot in den Kopf jagte. Ein anderer WSG-Kumpan schwärmte im Nahen Osten von seiner Beteiligung in München. Von der Bayerischen Staatspartei CSU hatten die Wehrsportler nichts zu befürchten. Franz Josef Strauß meinte:
Wenn niemand von diesem Verrückten spräche, man würde seine Existenz nicht bemerken. Hoffmann hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Doch weshalb stellte sich die bayerische CSU und Regierung so lange so blind und taub? Tobias von Heimann, der das Buch Die Oktoberfestbombe verfasst hat:
Die Wehrsportgruppe Hoffmann hat sich selbst immer auch definiert als eine Art präventive Bürgerkriegsarmee, die gegen moderne oder linke oder wie auch immer friedensbewegte Strömungen aktiv vorgehen möchte. So eine Art Hilfstruppe, die gewissermaßen jenseits von Recht und Gesetz Aktionen durchführen kann, die der Staat natürlich niemals machen darf.
Praktisch also für die CSU, wenn der politische Gegner auch auf andere Art bekämpft wird. Noch eine andere Erklärung hat von Heimann für das Wegsehen.
Damals wollte Strauß die CSU bundesweit ausweiten. Zu diesem Zweck hat er zahlreiche Rechtsextremisten in sogenannten CSU-Freundeskreisen wie der sogenannten Aktion Vierte Partei aktiv werden lassen, angeheuert. Und da waren auch Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann aktiv. Das heißt also, eine politische Gruppierung rechts der CSU war gewissermaßen verwoben mit einer Staatspartei. Und diese Bewegung Aktion Vierte Partei, diese Verquickung erklärt für mich auch, warum damals nicht richtig ermittelt worden ist. Weder im Fall vom Oktoberfestattentat noch im Fall von Sturm und Lewin.
Erst 5 Wochen nach dem Erlanger Doppelmord wurde Franziska Birkmann, die damalige Freundin von Hoffmann, deren Brille am Tatort gefunden worden war, von der Polizei befragt. Die Polizei ermittelte indes in alle Richtungen und suchte die Täter ausgerechnet auch im Kreis der israelitischen Gemeinde.
Karl-Heinz Hoffmann hat den israelischen Geheimdienst offen verdächtigt, das Attentat auf das Münchner Oktoberfest verübt zu haben. Es gibt keinerlei Hinweis, dass in der israelischen Gemeinde irgendwelche Gründe vorgelegen haben könnten, die Ermittlungen auch nur ansatzweise rechtfertigen. Also es ist schon ziemlich verwegen, dass hier ausgerechnet in Kreisen ermittelt wird, die zu den Opfern gehören und eindeutig nicht zum Täterkreis.
Im Januar 1983 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Hoffmann wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes. Zunächst wurde die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt. Aus den vorliegenden Ermittlungsakten würde sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben. Die Indizienkette sei lückenhaft und widersprüchlich. Erst nach einem Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft begann die Hauptverhandlung schließlich im September 1984.
Zeugen werden beeinflusst, die Gedächtnisschwäche grassiert,
bemerkten Prozessbeobachter.
Die größte Frage ist für mich, warum damals das Gericht nicht der Anklage der Staatsanwaltschaft gefolgt ist und hier eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen Karl-Heinz Hoffmann verhängt hat wegen Auftragsmord. Warum die ganzen gewonnenen Erkenntnisse nicht dazu geführt haben, dass hier ein zweifelsfreies Urteil gefällt werden konnte.
Nach 186 Verhandlungstagen wurde Karl-Heinz Hoffmann wegen Körperverletzung an seinen Gefolgsleuten im Libanon, Geldfälschung, Strafvereitelung und Verstößen gegen das Waffengesetz zu 9,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Vom Vorwurf, den Doppelmord in Erlangen geplant und in Auftrag gegeben zu haben, sprach ihn das Gericht frei. Als mutmaßlicher Täter von Erlangen blieb WSG-Vize Uwe Behrendt übrig. Nicht nachvollziehbar, meint Tobias von Heimann.
Die ganze Indizienkette, das heißt also das Verwenden, also der Beretta-Maschinenpistole, die Karl-Heinz Hoffmann zusammen mit Behrendt im Kellerschloss von Schloss Ermreuth mit einem selbstgebauten Schalldämpfer versehen hat. Also die Tatwaffe, dann die Munition, dann die Brille von der Freundin von Karl-Heinz Hoffmann, die am Tatort gefunden worden ist, sowie eine Perücke. Und dann eben einfach hier diese Aussagen, die ja Hoffmann selbst bzw. auch Behrendt gemacht haben sollen. Chef, ich habe es auch für Sie getan.
Was blieb, war wieder ein toter Einzeltäter. 3 Wochen vor Prozessbeginn identifizierten LKA-Beamte im Libanon die Leiche von Uwe Behrendt. Er soll Selbstmord begangen haben.
1980 erschütterte eine Bombe das Oktoberfest. Der Anschlag mit 13 Toten gilt als schwerster Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mit vielen offenen Fragen. Mittlerweile laufen wieder Ermittlungen.
Ein Einzeltäter aus dem Umfeld der rechtsterroristischen Wehrsportgruppe Hoffmann soll der Urheber des Oktoberfestattentats sein, sagen die Behörden. Gundolf Köhler habe aus persönlichen Motiven gehandelt, so die offizielle Version. Doch daran zweifeln viele Geschädigte des Anschlags und sie machen politischen Druck. 2014, also 34 Jahre nach der Bombe, nahm die Bundesanwaltschaft wieder Ermittlungen dazu auf. Auch Parteien wie die Grünen und die Linke versuchen seit Jahrzehnten, die Hintergründe des Anschlags zu klären. Martina Renner von Die Linke stellt regelmäßig Anfragen zum Oktoberfestattentat. Ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsextremismus-Experte Sebastian Wehrhahn.
Da interessieren uns vor allem 2 Punkte, nämlich zum einen, in welchem Ausmaß haben die Geheimdienste mittlerweile ihre Akten dem Generalbundesanwalt zugänglich gemacht, und 2, hat der Generalbundesanwalt sich die Identitäten von V-Leuten offenlegen lassen. Beim ersten Fall ist es so, dass Stand Januar diesen Jahres die Akten des Verfassungsschutzes zu Teilen überstellt und gesichtet wurden, im Gesamtheit jedoch nur als Übersicht. Das heißt, es ist uns noch komplett unklar, wie viele von den beim Verfassungsschutz befindlichen Akten wurden eigentlich gelesen und für dieses Verfahren ausgewertet. Was wir auch wissen, ist, nicht eine einzige Identität eines V-Mannes ist in diesem Zusammenhang offengelegt worden, dem Generalbundesanwalt gegenüber.
Nach Ansicht von Wehrhahn mauern die Behörden sehr stark. Er verweist auf JournalistInnen, die sich mühsam vor Gericht Akten erstreiten müssen, die der Verfassungsschutz geheim halten will. Das ging in einer Sache bis vor das Bundesverfassungsgericht, das 2017 entschied. Das Urteil ist nach Wehrhahn ein kleiner Sieg und eine große Niederlage.
Der kleine Sieg war der, die Bundesregierung wurde dazu verpflichtet, einzelne Fragen der Fraktionen Die Linke und der Grünen Fraktion zu beantworten. Gleichzeitig lieferte das Urteil auch viel Stoff, um in Zukunft Fragen sehr restriktiv nur zu beantworten und weitere Informationen zurückzuhalten.
Für Sebastian Wehrhahn bleibt die große Frage zum Oktoberfestattentat: Wer war es? Für ihn ist die Einzeltäterthese nicht haltbar, denn
wer waren die Leute, mit dem Gundolf Köhler gesehen wurde vor der Tat und direkt am Tatort? Von wem stammen die Zigarettenkippen in dem Auto von Köhler, und zwar unterschiedlicher Marke und mehrere Dutzend? In welchem Verhältnis stand Köhler zur Wehrsportgruppe Hoffmann? Und dann gibt es ja noch weitere ganze Komplexe, die sich anschließen. Das Schicksal von Uwe Behrendt. Uwe Behrendt war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, ein treuer, zutiefst ergebener Untertan geradezu von Karl-Heinz Hoffmann, der bis heute als Einzeltäter in einem Doppelmord von Erlangen gilt. Damals wurden Schlomo Levin und Frieder Pöschke ermordet. Ein weiterer Fall, der sozusagen zu den Akten gelegt wurde, mit einem toten Einzeltäter. Zutiefst unbefriedigend.
Wenn Terroristen zur Tat schreiten, werden sie in der Regel schnell zu Verrückten, Einzeltätern oder bedauerlichen Einzelfällen erklärt. Bekanntestes Beispiel dürfte Gundolf Köhler sein, der von den Ermittlungsbehörden schnell als Einzeltäter des Oktoberfestattentats präsentiert wurde. Weitere politische Hintergründe, wie Verbindungen zu faschistischen Organisationen oder Hinweise auf Mittäter, wurden und werden von der Polizei oft verschwiegen oder ignoriert. Zum Hintergrund der Einzeltäterthese befragten wir Robert Andreasch.
Die Sicherheitsbehörden haben bis vor kurzem, oder wahrscheinlich machen sie es immer noch, bis vor kurzem definitiv auch schriftlich als Grundlage gehabt, dass der extreme Rechte eigentlich gar keinen Terrorismus begehen würde, es sei denn, es kommt quasi zu einem Unfall, zu einem Abweichen vom Plan. Aber in Wahrheit ist es natürlich komplett andersrum. Also Vernichtungsideologie, die lebt sich immer tödlich aus. Und zur faschistischen Strategie hat es immer gehört, politische Kampagnen der deutschen Rechten mit terroristischen Aktionen zu begleiten. Immer parallel. Gegen die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, gegen die Anwesenheit amerikanischer Soldaten, gegen jüdisches Leben und dann jetzt in den letzten Jahrzehnten gegen migrantisches Leben. Ich glaube, dass eine politische Vorgabe das Hauptproblem ist. Die politische Vorgabe heißt, Nazis sind im Griff. Die stellen keine größere Gefahr dar. Die haben mit der deutschen Gesellschaft keine Schnittmenge. Die sind schwach, die sind zu blöd, um einen Untergrund auszubilden. Also diese ganzen Mythen, die ja hier über Jahrzehnte gepflegt wurden. Und auf der anderen Seite so diese Fixierung, ja, von irgendeinem linken Punker drohe die Staatsgefährdung. Und diese politische Vorgabe ist halt massiv. Wenn die Realität die ganze Zeit von dieser Vorgabe abweicht, dann geht es nur, indem man die einzelnen Taten, die man ja nicht weglügen kann, halt zu Einzelfällen umdeutet. Da hat sich auch nach der NSU-Diskussion, nach dem Desaster des NSU-Komplexes eigentlich wenig geändert.
Im NSU-Komplex führte bis zur Selbstenttarnung des Terrornetzwerks die Polizei in erster Linie die Ermittlungen gegen die Opfer. So auch gegen Mehmet O., der einen Bombenanschlag des NSU in Nürnberg überlebte. Mehmet O. über den Umgang der Polizei mit ihm.
Keiner hat mir gesagt, es ist ein terroristischer Anschlag oder Bombenanschlag oder irgendwas. Die haben, wie gesagt, nur mich beschuldigt. Haben sie Schutzgeld, verlangt jemand Schutzgeld von ihnen? Also da muss ich ja wirklich große Mafia sein, dass ich Schutzgeld von jemandem nehme und dann mache ich doch nicht so eine kleine Kneipe auf. Entschuldigung, dann mache ich halt was anderes. Also ich fühle mich halt nach dem ganzen Prozess, nach dem ganzen Urteil oder ganzen, was da Beamten nie hinter mir gestanden sind oder mir geholfen haben, komme ich mir so in der Art, also dass die so denken, ah komm, so bin halt nichts wert als Mensch für die. So denke ich, also ich komme mir minderwert vor, also, weil das finde ich halt schade einfach, das ist halt, und das tut halt weh, ne? Bis heute habe ich von den Beamten gar nichts gehört, null.
Doch nicht nur polizeiliche Ermittlungsmethoden legen der Bekämpfung von Rechtsterrorismus Steine in den Weg. Spätestens nach den Morden des NSU stehen vor allem die Ämter für Verfassungsschutz massiv in der Kritik. Insbesondere deren Praxis, Spitzel in die Neonazi-Szene einzuschleusen oder Neonazis zu sogenannten Vertrauensleuten anzuwerben, sorgt immer wieder für Kritik am Verfassungsschutz.
Wir hatten in sehr vielen rechtsterroristischen Gruppen Spitzel. Und einige sind aufgeflogen deswegen, aber andere haben eben halt, sind eben schon zur Tat geschritten. Und spätestens aus dem Desaster des NSU-Prozesses wissen wir, dass sie in dem Fall also gar nichts verhindert haben, sondern eben halt zu Unsicherheit im Land und eben letzten Endes zu 10 Toten und unzähligen Verletzten und Eingeschüchterten mit beigetragen haben. Der NSU-Komplex ist ja auffällig, dass gerade im Thüringer Heimatschutz, also genau der Nazi-Szene, die dann tatsächlich zur gefährlichsten und terroristischsten wurde, wie wir heute aus dem NSU-Komplex wissen, dass da staatliche Geheimdienste also mindestens 40 Quellen angeworben haben. Also genau in der Szene, die sich dann ja auch tatsächlich als Terroristin herausgestellt hat, der Sicherheit der Bevölkerung hat das nie gedient.
Robert Andreas kritisiert insbesondere die Arbeit des Verfassungsschutzes in Bayern, rund um den NSU-Komplex und die Münchner Wiese-Gruppe, welche 2003 einen Anschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums in München geplant hatte. Martin Wiese wurde noch bevor er und seine Kameraden zur Tat schreiten konnten, verhaftet und musste eine mehrjährige Haftstrafe antreten.
Da hart noch vieles der Aufarbeitung, wenn man an den NSU-Komplex denkt, wo über sehr, sehr viele Spitzel bundesweit diskutiert wird und in Bayern immer nur über der Kai Dalik aus dem Raum Nürnberg oder Oberfranken der einzige ist, der da thematisiert wird. Das war halt ein Fall, aber ich glaube nicht, dass es im bayerischen Part des NSU-Komplexes der einzigste Spitzel war. Wenn man sich die Wiese-Gruppe anschaut, war ein Agent des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Teil dieser terroristischen Struktur, die D-Mann ja. Er ist mit den Neonazis zum Waffenkauf gefahren, er hat das Auto gefahren, mit dem die Neonazis in Brandenburg Waffen gekauft haben. Er hat es monatelang, also hat es der Verfassungsschutz nicht an die Polizei weitergeleitet und die Waffen sind eben bis heute verschwunden. Also 6 Pistolen hat die bayerische Nazis Szene, nur weil der Verfassungsschutz keine Informationen an die Polizei weitergegeben hat. Und das sind schon so skandalöse Zustände im Einzelfall jetzt, die halt in Bayern auch nicht so richtig diskutiert werden. Und das war wahrscheinlich nicht die die einzigen Fälle. Aber tatsächlich gibt es eine Spitzeldiskussion, gerade im NSU-Komplex, zu vielen Bundesländern, aber nicht so richtig, wie ich finde, zu Bayern.
Mitte Dezember endete in Bamberg der Prozess gegen die sogenannte Weiße Wölfe Terrorcrew. 4 Neonazis der Gruppe waren angeklagt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und einem geplanten Attentat auf eine Asylunterkunft. Am Ende fielen die Urteile angesichts der Tatvorwürfe vergleichsweise milde aus. Es wurde nur ein Angeklagter zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren verurteilt, die anderen erhielten Geld- und Bewährungsstrafen. Wir sprachen mit dem Journalisten Jonas Miller, der den Prozess in Bamberg beobachtet hat. Er recherchiert seit Jahren über die lokale Neonazi-Szene und insbesondere über die Verbindungen des NSU nach Franken.
Wie ist der Prozess gegen die Weiße Wölfe Terrorcrew verlaufen und oder was waren besondere Vorkommnisse in dem Prozess?
Ja, besondere Vorkommnisse hat er schon eigentlich angefangen, bevor der Prozess begonnen hat. Ich meine, am 21. Oktober 2015 gab es 15 Wohnungsdurchsuchungen in Franken, also in Ober- und Mittelfranken bei Neonazis. Die Polizei hat Hitler-Bilder, Hakenkreuzfahnen, also NS-Demotionalien und aber auch eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie Hieb- und Stichwaffen und über 100 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt, mit dem Vorwurf, die Neonazis hätten eben das alles beschafft, um eine Asylbewerberunterkunft anzugreifen. 13 Leute wurden festgenommen und unter dem Verdacht oder der Ermittlung Paragraph 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, wo ja bis zu 5 Jahre Haft draufstehen. Jetzt hat es aber 3 Jahre gedauert, bis ins Jahr 2018, und von diesen 13 Festgenommenen sind aber nur 4 übrig geblieben. Also nur 4 Leute wurden vor Gericht gezerrt quasi. Es wurde damit dann begründet, dass es halt eben einen Personalmangel in der Justiz gibt und deswegen hat sich das alles so hingezogen. Wenn man sich jetzt den Prozess anschaut, also 2 Angeklagte haben ausgesagt, haben was zu den Vorwürfen gesagt, einer hat komplett geschwiegen. Und wenn man sich jetzt die Vorwürfe anguckt, also ich meine, die sind in der Nacht 2015 zu einem Sicherheitsmann von einem Asylbewerberheim in Bamberg hingegangen und haben dem dann sozusagen schon auch gedroht, dass es bald nicht mehr heißen würde Rostock 1992, sondern Bamberg 2015. Das sind eigentlich konkrete Vorstellungen oder Planungen, die sie da diesem Sicherheitsmitarbeiter gegenüber geäußert haben. Vor Gericht hat es aber keinen Bestand gehabt. Also das wurde nicht so wahrgenommen. Das Gericht hat auch gesagt, das sind jetzt keine konkreten Planungen und deswegen wurde dann auch relativ schnell diese Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde dann auch wieder weggelassen. Es gab aber durchaus noch interessante Vorkommnisse vor Gericht. Zum Beispiel ein Staatsschütze hat erklärt, dass einer der Neonazis, der angeklagt wurde, seit seiner Haftentlassung 2016 nichts mehr mit der rechten Szene zu tun hat. Das hat uns dann so ein bisschen gewundert, weil wir sehen ihn regelmäßig auf Aufmärschen von der Neonazi-Partei der Dritte Weg oder der war zum Beispiel auch in Chemnitz dabei in erster Reihe bei diesen Ausschreitungen, die es da jetzt erst kürzlich gegeben hat. Das fanden wir ziemlich interessant auch, dass die Schusswaffe, die 9mm Schusswaffe samt Munition, da konnte nicht mehr geklärt werden vor Gericht, bei wem die jetzt eigentlich gefunden wurde. Also da haben auch die Ermittler ja nicht sehr ordentlich gearbeitet. Und was auch noch sehr interessant war, dass einer der Angeklagten offenbar seit seiner Inhaftierung 2015 regelmäßig Besuch bekommen hat vom Verfassungsschutz von einem V-Mann-Führer. Wir wissen jetzt nicht, ob dieser Angeklagte tatsächlich auch V-Mann war und welche Rolle der Verfassungsschutz in dem ganzen Prozess gespielt hat, aber es ist eine relativ interessante Geschichte.
Warum ist dann die Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise warum ist der Richter dann auf so eine milde Strafe gekommen, wenn eigentlich dann ja Kugelbomben gefunden wurde, sich keine Distanzierungen eigentlich ergeben haben, wenn der immer noch auf Aufmärschen auftritt? Wie ist das zu erklären?
Ein Angeklagter hat zu Beginn des Prozesses erklärt, es hat nichts mehr mit der rechten Szene zu tun. Bei ihm hat ein Gesinnungswandel stattgefunden am Tag der Festnahme oder der Durchsuchung. Das hat ihm das Gericht auch so abgenommen. Bei den anderen Angeklagten sind ja nach wie vor noch in der rechtsextremen Szene aktiv, auch wenn es ein Staatsschutzbeamter vor Gericht anders ausgesagt hat. Dass es da zu so milden Strafen gekommen ist, hat damit zu tun, dass das Gericht eben diese Bildung der kriminellen Vereinigung nicht gesehen hat. Zum Beispiel sagt das Gericht, man kann nicht beweisen, dass diese über 100 Kilogramm Pyrotechnik, Sprengstoff, wo ja auch die Kugelbomben mit inkludiert sind, dass die für einen Angriff benötigt werden sollte. Das konnte man ihnen nicht nachweisen. Der Richter hat gesagt, vielleicht haben sie es auch, oder wie viel es auch gesagt haben, die Angeklagten, vielleicht wollten sie es einfach nur für Silvester benutzen. Jetzt überlegen wir uns mal, wie viel Kilogramm Silvesterknaller man so jährlich kauft, aber über 100 Kilogramm für Silvester ist doch eine sehr große Menge. Das Gericht hat es aber so hingenommen und hat deswegen auch dann nicht mehr nach Bildung krimineller Vereinigung verurteilt und die Staatsanwaltschaft hat es dann während des Prozesses dann auch nicht mehr so gesehen.
Ja, jetzt hatten wir es schon von dem Vorgehen der Behörden. Jetzt gab es ja auch hier in der Region den NSU nach dem Aufdecken nach der Aufdeckung des NSU auch die großen Versprechungen, dass sich was an der Aufklärungspraxis gegenüber rechts ja auch verändern wird. Ja, generell sind ja im NSU-Komplex ja auch noch viele Fragen offen. Welche Fragen oder welche Vorkommnisse gilt es hier noch in der Region in Nürnberg aufzuklären?
Genau, also dieser ganze NSU-Komplex, ich meine, da sind sehr, sehr, sehr viele Fragen noch nicht geklärt. Ganz klar, natürlich, wir haben in Nürnberg 3 Todesopfer durch den NSU zu beklagen, so viele wie in keiner anderen Stadt deutschlandweit. Da ist natürlich immer noch die Frage, die nicht geklärt wurde, wer hat diese Opfer ausgesucht, warum mussten genau diese Menschen sterben. Das wurde ja auch bundesweit nicht geklärt. Außerdem ist ja auch sehr interessant, dass fast alle Opfer bundesweit, bevor sie dann ermordet wurden, Kontakt zu Neonazis hatten, also Auseinandersetzungen mit Neonazis oder auch bedroht wurden von Neonazis. Und das hatten wir auch hier in Nürnberg. Also auch in Nürnberg hatten die Opfer, bevor sie umgebracht wurden, hatten sie Kontakt mit Rechtsextremen. Auch da wurde dieser Spur nicht nachgegangen. Außerdem ist ja auch immer noch nicht geklärt, welche Rolle jetzt dieser vermeintliche oder tatsächliche V-Mann des Verfassungsschutzes Kai Dalek hatte. Dieser stand ja auf dieser NSU-Kontaktliste, auf dieser Garagenliste war ja sein Name vermerkt als vertrauenswürdiger Kamerad. Auch das haben wir noch nicht herausfinden können, da recherchieren wir aber weiter. Und aber auch was die spannendste Frage ist, die mich auch immer wieder umtreibt, ist, in Nürnberg gab es eine Person, die im Besitz diese NSU-Bekenner-DVD war. Und zwar schon bevor der NSU aufgeflogen ist, wurde diese CD schon produziert. Und jemand in Nürnberg hat diese besessen und hat die ja bei den Nürnberger Nachrichten eingeworfen. Also die wurde ja nicht verschickt, sondern die wurde ja direkt in den Briefkasten geworfen. Da ist immer noch nicht klar, wer diese Person ist, aber es ist klar, Beate Zschäpe kann es nicht gewesen sein. Also wir haben in Nürnberg ein Unterstützungsnetzwerk, da haben wir auch viel dazu recherchiert und publiziert, aber das sind noch sehr viele Hintergründe und sehr viele Fragen, die noch nicht geklärt werden konnten.
467 deutsche Neonazis, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, sind auf freiem Fuß, sind untergetaucht, Tendenz steigend. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linkspolitikerin Ulla Jelpke hervor. In Bayern waren es in der letzten Jahres 78 Extremrechte, die nicht auffindbar waren. Leben sie noch? Begehen sie weitere Straftaten?
Und gleichermaßen sehen wir ein anderes Phänomen, dass wir sehen, dass diese Ebenen, Neonazis, die gewissermaßen politisch arbeiten und Neonazis, die terroristische Strukturen ausbilden und terroristische Attentate planen, oft dieselben sind. Das sehen wir bei den zuletzt aufgeflogenen Neonazis wie Old School Society, Freie Kameradschaft Dresden oder insbesondere bei der Gruppe Freital. Also diejenigen, die so Pegida-ähnliche Märsche organisiert haben, haben eben in einer Art Parallelstruktur Sprengstoffanschläge begangen, insbesondere auf politische Gegnerinnen. Und dann merken wir, das ist nicht so weit weg. Also wir haben ein Problem, dass Neonazis abgetaucht leben und wir nicht wissen, was sie tun. Und wir haben das Problem, dass Neonazis, von denen so die Meinung wäre, die würden es vielleicht bei Hetze und Infostand belassen, dass wir merken, das stimmt gar nicht.
Rechtsterroristische Taten werden selten von abgeschotteten Gruppen begangen. Meist haben sie gute Kontakte zur Neonazi-Szene, sind vernetzt und werden von der Szene unterstützt. Und es geht sogar noch weiter. Rechtsterrorismus-Experte Robert Andreasch, der auch bei AIDA, der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, aktiv ist, nennt Beispiele.
Wenn wir an die Wiese-Gruppe beispielsweise denken. Also diejenigen Neonazis, die 2003 über einen Anschlag auf die Grundsteinlegung fürs jüdische Gemeindezentrum in München diskutierten und sich schon Waffen und Sprengstoff besorgten, das waren ja nicht irgendwelche Unbekannten, sondern es waren die bekanntesten Neonazis Süddeutschland, die hier als Kameradschaft Süd oder Kameradschaft München oder als NPD eigentlich fast jeden Tag präsent waren in München mit Infoständen, Aufmärschen und Kundgebungen. Also auch dort so, dass man das quasi eine doppelte Gefahr gibt, derjenigen, die schon so genannt abgetaucht leben, also eben doch Strukturen aufgebaut haben, die sowas an staatlichen Fahndungsmaßnahmen vorbei ermöglichen und denjenigen, die das gar nicht müssen, die quasi öffentlich auftreten und insgeheim Feierabendterrorismus gewissermaßen, aber das ist so ein verharmlosender Begriff, eher insgeheim halt auch bereit sind, da mehr zu machen.
Und die dadurch Lorbeeren in der eigenen Szene ernten. Denn Rechtsterrorismus hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft, sondern wirkt auch stark in die eigene Szene hinein und ins Neonazi-Individuum.
Also das eine ist natürlich ein Selbstvergewissern der eigenen Radikalität. Also wir sind die härtesten, die brutalsten, wir haben die wenigsten moralischen Skrupel und wir setzen einfach unsere Ideologie, die halt so furchtbar ist, die so tödlich ist, halt auch ernst um. So. Und dann ist es natürlich eine identitäre Sache. Also der Faschist an sich, der sieht sich ja als männlichen Krieger und Kämpfer, der da nicht zurücksteckt, der als Einzelner versucht, durch besonders brutale, besonders absurd grausame, chaotische Taten halt quasi hier eine Situation zu schaffen, in der ein politischer Umsturz passiert oder leichter möglich ist.
Nicht zu unterschätzen also die Funktion nach innen, sich selbst der eigenen Radikalität zu versichern.
Und vielleicht auch, das zeigen ja dann auch solche Beispiele wie die vom NSU geplante DVD, ja, sich selber der Szene zu zeigen. Also es gibt uns die aus dem Untergrund wirkenden, mutigen quasi, also in Anführungszeichen, zu allen Brutalität bereiten Kämpfer, die gibt es. Also um quasi auch anderen Neonazis Mut zu machen, also nochmal eine Schippe draufzulegen, also nochmal radikaler zu werden.
Rechtsterrorismus in Bayern, das ist das Thema unserer heutigen Sendung.
Es gibt Attentate, deren Urheberschaft nicht ganz klar ist. Beispielsweise der antisemitische Brandanschlag 1970 auf das Altersheim der israelitischen Kultusgemeinde in München. Es gibt die Mithilfe deutscher Neonazis am Olympiamassaker 1972. Ja, es gibt viele ungeklärte Fälle. Es ist, gibt beispielsweise im Jahr 2000 ein schon tickender Sprengsatz am Haus der Familie des Vorsitzenden israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg. Der Polizei gelingt es, den quasi unschädlich zu machen, bevor er hochgeht. Bis heute völlig ungeklärt. Und so setzt sich das fort. Es gibt einen Anschlag in München, über den niemand spricht. 1991, ein Bundeswehrsoldat schießt auf Jugendliche am Michaelibad, verletzt zwei schwer. Alles völlig versandet, da gibt es nicht mal mehr Zeitungsartikel über die damaligen Prozesse oder völlig unglaublich überhaupt, wie die weitere Aufarbeitung gelaufen ist. Und das sind einfach auch Taten, die aus dem öffentlichen Bewusstsein völlig verschwunden sind.
Hannibals Schattenarmee ist der Titel eines Artikels, der das Ergebnis einer monatelangen Recherche von Journalistinnen der Taz ist. In ihrer Recherche deckte das Rechercheteam der Taz Zusammenhänge zwischen Angehörigen der Bundeswehr, verhinderten Rechtsterroristen und militanten Preppern auf. Über dieses bundesweite Netzwerk, das auch Verbindungen nach Bayern und nach Nürnberg hat, sprachen wir mit Christina Schmidt, die an der Recherche beteiligt war.
Der Artikel, in dem Sie über ein rechtsextremes Netzwerk in der Bundeswehr berichtet haben, hatte die Überschrift Hannibals Schattenarmee. Wer ist Hannibal und was ist genau ist die Schattenarmee?
Hannibal ist ein früherer Bundeswehrsoldat, aber kein ganz normaler Soldat, sondern von der Eliteeinheit KSK, also dem Kommando Spezialkräfte. Das ist so eine der wichtigsten Einheiten, die die deutsche Bundeswehr hat. Und Hannibal hat aber auch ein recht interessantes Privatleben, denn in seiner Freizeit hat er ein Z-Netzwerk administriert und organisiert, in dem sich Leute vernetzen konnten, die sogenannte Prepper sind. Also das sind Menschen, das kommt vom Englischen to prepare, auf Katastrophen vorbereiten. Also das kann erstmal irgendwie ein Sturm sein oder eine Flut oder ein Stromausfall. Und die fragen sich dann, na, was macht man denn eigentlich, wenn so diese normale Infrastruktur nicht mehr besteht. Dann durch Ermittlungen des Generalbundesanwaltes ist dann allerdings bekannt geworden, dass sie sich eben doch nicht nur mit Stürmen und Stromausfällen beschäftigen und wie man dafür die richtigen Konservendosen hortet, sondern dass die darin auch nachgedacht haben, wie es denn eigentlich wäre, wenn dann so ein Katastrophentag eintritt, also so ein Tag X, ob man den nicht auch nutzen könnte. Und da gab es einige Männer, vor allem in Norddeutschland, die dort überlegt haben, könnte man diesen Tag X nicht auch nutzen, um diejenigen zu inhaftieren und vielleicht auch zu erschießen, die überhaupt erst schuld daran sind, dass solche Katastrophenzustände entstehen können. Und diese Männer denken dabei an Leute aus dem politischen, aus dem linken politischen Spektrum. Also da geht es wirklich um linke Politiker oder um Leute von linken Organisationen oder auch linke Journalisten. Und die sollen eben diese Männer, das wird ihnen vorgeworfen, sollen eben geplant haben, dass man eben solche Leute dann ja ganz einfach mal liquidieren könnte. Und Hannibal ist eben die Person, die dieses Chat-Netzwerk überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat und administriert hat. Und er ist auch derjenige, der dieses Chat-Netzwerk mit Informationen speist. Also er behauptet, dass das aus Behörden kommt, dass er Interna hat aus der Bundeswehr und dass er eben die Leute informieren könnte, was die Medien oder auch Politiker verschweigen. Und das ist aber nicht das einzige Netzwerk, was er aufgebaut hat, denn Hannibal ist gleichzeitig auch noch der Vorsitzende und Gründer eines Vereins. Dieser Verein heißt UNITA. Und UNITA ist ursprünglich mal gegründet worden, um Spezialkräfte zu vernetzen. Also Leute wie ihn, also vom KSK beispielsweise oder vom SEK. Und da sollten sich diese Leute in ihrer Freizeit eben vernetzen können, um beispielsweise auch Jobs in Anschluss an ihren Dienst zu finden oder auch um zu trainieren. Das klingt auch erstmal alles ziemlich harmlos, so ein bisschen ähnlich wie bei den Preppern. Man kann sich ja mal auf irgendetwas vorbereiten und so ein bisschen trainieren. Aber auch in diesem Verein tummeln sich eben Leute, die weit militaristischer an diese ganze Sache herangehen. Also die dann eben nicht ein bisschen Kampfsport üben, sondern die dann eben sich von russischen Trainern ausbilden lassen, wie man beispielsweise mit Messern jemanden umbringt. Und mit diesem Netzwerk haben wir uns eben beschäftigt und wir sehen dort überall Überschneidungen. Also diese Prepper-Gruppe und UNITA, die hängen eng miteinander zusammen. Und das Besorgniserregende, was wir darin gefunden haben, ist, dass sich dort eben lauter Leute tummeln, die eigentlich für den Staat arbeiten. Also die eigentlich dafür zuständig sind, den Staat überhaupt erstmal aufzubauen. Also Polizisten, Anwälte, Politiker. Und wenn die dem Staat nicht vertrauen und eigentlich planen, so eine Art Staat im Staat oder so eine eigene Struktur aufzubauen, dann halten wir das für höchst bedenklich.
Was ist denn der Tag X, auf den sich das Netzwerk vorbereitet hat? Ist das eine Naturkatastrophe wie ein Sturm oder ist das was anderes?
Das ist eine tatsächlich ganz zentrale Frage, was eigentlich dieser Tag X ist, denn einerseits kann Tag X natürlich einfach eine Naturkatastrophe sein und dann wäre eben dieser Moment, wo dann Chaos ausbricht und man das nutzen kann, aber andererseits haben wir eben im Laufe der Recherche gelernt, dass sich die Ermittler genau das auch fragen, nämlich könnte auch so ein Tag X herbeigeführt werden. Und ein sehr prominentes ehemaliges Mitglied dieser Chatgruppen ist die Person Franco A. Franco A. ist ein Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat und ihm wird vorgeworfen, dass er in dieser Scharadenfigur terroristische Anschläge geplant haben soll. Also wieder einer, der eine Liste hatte mit Leuten, die er eben umbringen möchte. Und der war eben in dieser Chatgruppe. Und da haben wir im Zuge unserer Recherchen gelernt, dass sich die Ermittler durchaus gefragt haben, ob das nicht so ein Szenario ist, um einen Tag X auch herbeizuführen. Also, dass man nicht unbedingt warten muss, bis es denn jetzt endlich passiert, sondern dass eben ja möglicherweise auch so ein Szenario überhaupt erst herbeigeführt werden kann. Also wenn dann ein Terroranschlag irgendwo passiert, dann wäre das ja auch ein Chaos. Und Tag X ist aber, auch wenn das harmlos formuliert wird, nicht immer nur der Sturm. Also wenn man dann sich mit den Leuten unterhält, die in diesen Gruppen waren und die auch gedanklich in diesen Gruppen wirklich beheimatet waren, dann kommt man schnell zu der Frage, ob nicht auch Russland Deutschland überrennen könnte oder irgendwelche muslimischen Horden. Und dass es dann an der Stelle doch wieder klar wird, es geht nicht um Stürme.
In Ihrem Artikel haben Sie geschrieben, dass sich ein Schwerpunkt des rechten Netzwerks auch in Süddeutschland befindet. Explizit wird ein sogenanntes Safe House in Nürnberg erwähnt. Gibt es darüber hinaus noch Bezüge nach Nürnberg oder nach Bayern?
Es gibt eine ganze Reihe von Bezügen nach Bayern, also im Umkreis von Nürnberg ist die gerade UNITA sehr aktiv, aber auch die Leute, die in der Südchat-Gruppe waren. Also beispielsweise haben die sich alle mal getroffen bei einer Schießveranstaltung, einem Range Shooting Day in Fohlenstrauß. Da waren mehrere UNITA-Mitglieder anwesend, dort war Franco A. zugegen und dort waren auch Leute aus dem Chat. Gleichzeitig sind diese Männer alle immer auf der Waffenmesse IWA in Nürnberg unterwegs. Da kommen die aus ganz Deutschland angereist und treffen sich dann da und vernetzen sich dort. Also das ist letztendlich ein Branchentreffen für alle aus der Sicherheits- und Waffenbranche. Und dann trifft man da eben auch auf UNITA. Wir wissen auch, dass Franco A. in der Gegend viel unterwegs war. Also beispielsweise gibt es einen Waffenteilehändler, bei dem er dort eingekauft hat. Und wenn er mal auf dem Weg war nach Tschechien oder wieder zurück. Also in der ganzen Region tut sich viel.
Was tun gegen Rechtsterrorismus? Wie kann wirksam dagegen vorgegangen werden, auch schon im Vorfeld? Und wie können engagierte Menschen dem Rechtsterrorismus begegnen und ihn bekämpfen?
Also wenn man was aus dem Desaster beispielsweise des NSU-Komplex lernen könnte, dann man war viel zu wenig aufmerksam den Ressentiments und Ideologien der rechten Szene gegenüber. Also Rassismus, Antisemitismus und andere Ideologien der rechten Szene wurden nicht ernst genommen. Deren Verbreitung in der deutschen Gesellschaft wurde nicht ernst genommen. Deren Radikalität in der rechten Szene wurde nicht ernst genommen. Und es wurde diese jahrzehntelange Kontinuität des Rechtsterrors total ignoriert. Also, dass es beispielsweise im Ausland ähnliche Taten gegeben hat, dass es in den USA, in Großbritannien Taten gab, aber auch in Skandinavien, die sich wie Blaupausen für das Tun des NSU wirken, war ja offensichtlich den Ermittlerinnen und Ermittlern hier nichts wert. Also, sie kannten es entweder nicht oder haben es nicht ernst genommen, aber man hat ja immer so getan, als handelt es sich um bedauerliche Einzelfälle. Man wollte eben gerade diese Kontinuität, Tradition und auch internationale Dimension ja gerade nicht sehen. Absichtlich natürlich auch, um einen anderen Eindruck vom Sicherheitszustand hier im Land dastehen zu lassen. Und das muss halt aufhören. Also diese ständige Entpolitisierung rechtsterroristischer Taten, sondern eben ernst nehmen dessen, wofür eine rechte Szene steht. Ernst nehmen, wo halt rechte Ressentiments hinlaufen werden, immer hinlaufen werden, immer in Ausgrenzung und Vernichtung und immer in Gewalt, das ist der Sache eigen.
Und wie können engagierte Menschen dem Rechtsterrorismus begegnen und ihn bekämpfen? Besser auf migrantisches Wissen achten und die eigenen Analysen ernster nehmen, meint Robert Andreasch von der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München.
Wir wissen ja um die Gefahr von Nazis, aber auch wir denken oft, naja, so hart wird es dann doch nicht sein irgendwie. Oder man verlässt sich auch auf staatliche Handeln. Ich habe immer gedacht, dass tatsächlich aufgrund der hohen Spitzeldurchsetzung der deutschen Naziszene so eine Kontinuität einer Gruppe über 13 Jahre Morde zu begehen, schon allein dadurch gar nicht möglich wäre, dass sie den staatlichen Apparat auffällt. Aber natürlich, das ist natürlich Quatsch, denn es ist offensichtlich ja gerade ein Problem der staatlichen Verstrickung, dass die Gruppe eben nicht aufgeflogen ist und dem beispielsweise Fahndung sabotiert wurde.
Wirkliche direkte Eingriffsmöglichkeiten für AntifaschistInnen sieht Robert Andreasch nicht. Im Gegenteil, sagt er, das sei lebensgefährlich.
Aber die waren ja nicht immer Rechtsterroristinnen und Rechtsterroristen. Also das ist ja eine weitere Radikalisierungsstufe und da gilt halt das, was man immer sagt, man muss halt frühzeitig eingreifen, wenn man als Antifaschistin und Antifaschisten noch was tun kann. Also auf einer Radikalisierungsstufe, wo die noch nicht mit der Kalaschnikow und dem Sprengsatz agieren. So dass wir zumindest, wenn wir viele sind und organisiert, da uns durchaus noch in den Weg stellen können. Wir unter natürlich an einem Klima weiterarbeiten, in dem sich überhaupt weniger menschenrechten Ressentiments und einer gewissen Radikalisierung zuneigen. Weil wo es natürlich weniger radikalisierte Rechte gibt, wird es logischerweise weniger geben, die es terroristisch umsetzen. Das ist zwar eine schwache Argumentation von mir, aber es wäre halt schon mal ein bisschen mehr an Sicherheit und Schutz für betroffene Personengruppen. Wenn es insgesamt weniger Rechte gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich insgesamt weniger Radikalisierte. Das ist so die Eingriffsmöglichkeit, die wir noch haben. An dem Punkt, an dem ja Antifaschistinnen und Antifaschisten kämpfen, kann man schon auch was tun, quasi einer zukünftigen Bildung rechtsterroristischer Gruppen vielleicht zu minimieren.